Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Stefan Beize anlässlich des Männertags zum Hauptthema »Ein Mann voll Geistes« in einem zweiten Teil zu Ihnen zum Thema »Ein Mann voll Geistes ist sensibel«. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus 2. Könige Kapitel 4, die Verse 1 bis 7, gelesen von Stefan Benz. Weiter hören wir noch das Lied »Nur durch Christus in mir«, gesungen und gespielt von der Gemeinde zusammen mit dem Musikteam mit Benjamin Schnieder, Jonathan Schnieder und Dor Nicolescu. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Zweiten Könige 4, 1 bis 7. Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen, zu leibeigenen Knechten. Elisa sprach zu ihr: Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach: Deine Magd hat nichts im Hause als einen Ölkrug. Er sprach: Geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig, und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Sie ging hin und tat so und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen. Diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Und sie ging hin und sagte dem Mann Gottes an. Er sprach: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen Schuldherrn. Du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen.
Wir machen weiter. Jetzt ist es: Ein Mann voll Geistes ist sensibel. Wir haben ja schon den Text, den ersten Text auf jeden Fall, wir werden noch andere dazu lesen, gehört. Und denke, als ich so diese verschiedenen Stelle von Elisa durchlas, Elisa war ein Mann, der sehr sensibel war gegenüber Not anderer. Mal ganz generell gesprochen, ja, es gibt natürlich Ausnahmen und schöne Ausnahmen, aber wir Männer, wir sind doch eher so ein bisschen hart, ein bisschen, ja, wir gehen durch dick und dünn, manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand und ja, das ist so ein bisschen das unser charakteristisch. Ich sage immer wieder, wenn ich auch 1. Mose unterrichte, wie wurde Mann und Frau geschaffen? Der Mann wurde ja aus, was gemacht? Staub der Erde. Ja, also ganz rudimentär. Ja. Aus was wurde die Frau gemacht? Aus der Rippe des Mannes, also schon was ganz Spezialisiertes. Und ich glaube, das merken wir auch ein wenig. Ja. Die Männer, wir sind so, ja, so ein bisschen so rüppelhaft. Ja. Und manchmal ist das auch sehr wichtig, ja, auch im Leben voranzukommen. Man muss mal wirklich da auch mal sich vielleicht eine Beule reinholen. Aber oft verlieren wir Sensibilität gegenüber der Not anderer. Wir lachen über solchen, die hinfallen, die sich verletzen, machen uns lustig. Und besonders solche, die vielleicht noch näher bei uns sind. Ich habe das schon öfters gehört, dass zum Beispiel Eltern vor ihren Kindern zu jemand anders oder zu den Kindern sagen, du bist ein Esel, aus dir wird eh nichts, nie was und so weiter. Und das, was zu Ehefrauen gesagt wird, da könnte ich ganze Lexikons davon schreiben, ja. Aber ganz brutale Sachen, ganz brutale. Ja, dazu kommt noch, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo der Egoismus, die Egolatrie einfach der Mittelpunkt von allem ist, das Normale ist. Da kommt der Blick auf die Not des Nächsten immer zu kurz oder meistens zu kurz. Aber bei Elisa, dieser Mann voll Geistes, sehen wir gerade das Gegenteil. Und deswegen hat es mir der Herr einfach aufs Herz gelegt, wir müssen über dieses Thema reden. Und das habe ich besonders auch jetzt gerade für diese Stunde vorbereitet. Und da ging es mir richtig wieder durch. Ich habe so die verschiedenen Geschichten durchgelesen. Und da sieht man zum Beispiel Kapitel 2, da ist der Elisa aktiv in einer Wassernot in Jericho. Das Wasser war bitter und brachte Krankheiten hervor, wurde da aktiv. Kapitel 3, da sorgt er um 3 Könige, die mit ihrem Heer in der Wüste rumliefen und mit ihren Tieren. Und das war nicht gerade die es verdient hätten, geholfen zu werden. Aber wir sehen, er ist sensibel für diese Menschen und er nennt sogar noch die Tiere, 2-mal mindestens. Also sensibel auch für das Leid der Tiere. Da denke ich an Gott bei Jona. Erinnert ihr euch, wo er dazu Jona sagt, es gibt da 122 Kinder in dieser Stadt und noch viel Vieh. Also Gott ist sensibel sogar für Tiere und ganz zu schweigen von Menschen. Ja? In Kapitel 4, das was wir gerade gesehen hatten, sahen wir, wie Elisa bei der Not von diesem vergifteten Essen eingreift. Ab Vers 42 in diesem selben Kapitel Hungersnot und er sorgt, dass diese Leute was zu essen bekommen. Kapitel 5 finden wir, dass er diesen feindlichen General Naaman, der Aussatz hatte, heilte, weil er eben Glauben zeigte und mit seiner Not zu diesem Propheten kam. Kapitel 6 werden wir noch sehen, dass er einem armen Mann hilft, der sein Beil verloren hatte. Kapitel 7 finden wir die Befreiung der Bewohner von Samarien von den Feinden und von einer riesigen Hungersnot. Die aßen da sogar Kot von Tauben und Eselsköpfe. Sensibel für die Not anderer. Aber jetzt wollen wir mal ganz besonders ein paar Abschnitte lesen und betrachten, wo er besonders auf Frauen eingeht. Ihr könnt euch vorstellen, wo das hingeht am Schluss, ja. Aber mal ganz sensibel gegenüber Frauen zu sein. Und wir finden da eben 3 Geschichten. Wir wollen das anhand 3 Geschichten ein wenig betrachten. Erstens, diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, eine große Not. Es war eine finanzielle Not, die aber in einer ganz starken familiären Not ausartete. Wir haben ja gesehen, dieser Mann, der hat große Schulden gehabt. Und da ist er gestorben, die Frau, die Witwe, blieb alleine mit ihren 2 Söhnen. Und dann kam eben der, das Geld einholen wollte und hat gesagt, okay, wenn du es nicht zahlen kannst, was dein Mann verschuldet hat, dann musst du mir deine Kinder geben und die werden meine Sklaven sein. Das war übrigens im Gesetz Mose war das erlaubt, aber es hatte eine Eigenschaft. Beim Jubiläumjahr mussten diese Sklaven, wenn es israelitische Sklaven waren, mussten die freigelassen werden. Und im Gesetz Mose war auch verankert, dass man nicht arme Leute übervorteilen sollte. Und das war leider dieser Fall. Also da müsst ihr nur nach dem Gesetz gehen, dann dürft ihr das überhaupt nicht machen. Aber okay, wir wollen da einfach ein wenig weitergehen und sehen, wer war dieser Mann? Das war einer von diesen Prophetensöhne. Und wer waren diese Prophetensöhne? Die erschienen hauptsächlich in der Zeit der Monarchie oder am Anfang der Monarchie. Wir finden sie im Samuel, in Samuelbücher und in den Königen. Also bei Elia und Elisa finden wir die. Und Prophetensöhne bedeutet nicht, dass sie abstammig sind von Propheten, sondern dass sie einfach Mitglied oder Jünger von Propheten sind. Und da sie in ihrem Beruf gänzlich aufgingen, ja, sie arbeiten nicht nebenbei noch etwas, so waren sie auf Hilfe von auswärts angewiesen. Aber in einer Zeit, wo es religiös total daneben ging, in Israel, wir reden jetzt vom Nordreich, ja, da war ja kein einziger König, war gottesfürchtig, da waren es natürlich auch ganz wenige Leute, die noch irgendetwas für Gott übrig hatten und natürlich für die Diener Gottes. Und dann waren diese Männer sehr unter Druck in jeglicher Hinsicht. Aber eben, um auf unsere Geschichte zurückzukommen, wir wissen nicht, wie es dazu kam, dass er eben in so große Schulden hineingeraten ist. Nach rabbinischer Überlieferung, das ist jetzt nicht Bibel, sondern rabbinische Überlieferung, hieß dieser Mann Obadja. Und das war dieser Mann, der Haushalter von dem König Ahab aus 1. Könige 18, der da 100 Propheten in Höhlen versteckte und sie auch ernährte. Und es war auch der dann mit dem Elia in Kontakt kam und dann das ganze Volk auf den Karmel versammelte und eben das Feuer vom Himmel kam und als da so eine kurze Erweckung in Israel gab. Und eben das war dieser, theoretisch nach der Überlieferung war es dieser Mann. Wenn es dieser Mann war, dann hat er natürlich sehr viel Grund dazu zu kommen, dass er in Schulden geraten ist. Wieso? Wir sehen, dass seine Frau ein wunderbares Zeugnis von ihm gibt. Wir lesen dann nochmal Vers 1. Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, aber du weißt, dass er, dein Knecht, den Herrn fürchtete. Knecht des Propheten, des Mannes Gottes, aber vor allem, er fürchtete Gott. Also da sehen wir, geistlich war dieser Mann wirklich einwandfrei und höchstwahrscheinlich hat er eben da nichts Schiefes gedreht, was eben manchmal dazu führt, dass man Schulden gerät. Aber bei diesem Mann war es auf jeden Fall nicht der Fall. Aber es kann passieren, das kann jedem Einzelnen von uns passieren. In meiner Familie ist es ganz brutal passiert. Ja, also meine Schwiegereltern, die hatten eine große Firma, die haben alles verloren, bis Haus und alles, ja, wirklich alles. Und aus von Ungerechtigkeiten und vielleicht auch ein paar Sachen, die vielleicht nicht gut gemanagt wurden. Aber eben, es könnte jedem passieren, dass er mal in Schulden kommt. Auch wenn er jetzt nichts Krummes gedreht hätte. Aber jetzt. Jetzt gab es ein Problem. Jetzt kam Sklaverei ins Spiel. Jetzt kam dieser Gläubiger und wollte eben diese Jungen haben. Und das war eine Tragödie. Es war wirklich eine Tragödie für diese Frau. Damals gab es ja keine Rente und so weiter. Wenn eine Witwe da allein blieb, sie war angewiesen auf die Hilfe von anderen oder natürlich von ihren Kindern. Aber in diesem Fall hatte sie dann keine Kinder mehr, die für ihr sorgen könnte. Also das war Katastrophe. Und wisst ihr, Geld ist immer ein Problem und bewirkt ganz viele Probleme. Wir haben es ja schon vorher erwähnt. Das ist die Wurzel alles Übels, auch gerade unter Gläubigen. Und das sehen wir immer wieder. Das ist eine Tragödie. In der letzten Zeit kam ich mit etlichen Fällen in Kontakt, wo es um Erbe ging. Bei Gläubigen, ja. Ist Papa, Mama gestorben und die Geschwister, die haben einen riesen Krach untereinander wegen einem Fall, ganz krass, wegen ein paar alten Töpfen. Ja, man lacht, aber wenn es dann viel Geld ist, dann ist man vielleicht noch mehr, ne? Noch mehr aggressiv, wenn da viel Geld im Spiel ist. Wir hören auch immer wieder, wie Ehepaare wegen des Geldes streiten. Schon öfters habe ich gehört von Frauen, die sagen, ja, der Mann sagt immer, ja, ich verdiene ja das Geld und dann habe ich ein Anrecht, damit zu machen und zu lassen, was ich Lust habe. Niemand kann mir da was reinreden. Aber eben, die Frau ist ja den ganzen Tag zu Hause. Wer passt auf die Kinder auf? Wer schmeißt den Haushalt und so weiter? Die arbeiten mindestens genauso viel wie wir. Ah, nein, das ist mein Geld. Oder wenn beide arbeiten, mein Geld, dein Geld. Ja wo bleibt dieser Ausdruck Jesu, ihr sollt nicht mehr zwei, sondern ein sein. Egoismus muss einfach aus der Ehe rausgelassen werden. Natürlich können wir dieses Handeln, dieses egoistische Handeln, unsensibles Handeln auf alle Bereiche des Lebens und Umfeld natürlich ausdehnen. Der Herr Jesus hat ja gesagt, das neue Gesetz, was er gab, war, ihr sollt den Nächsten lieben ja, wie ich geliebt habe. Weil das Gesetz gab es schon, ja, deinen Nächsten lieben wie dich selbst, aber so wie Jesus liebt. Das war das neue Gesetz. Und wie der Herr getan hat, ja, ganze Hingabe, das ist ja gerade Liebe. Wie sieht es da bei uns ganz konkret aus? Das macht uns sensibel für die Not bei anderen. In unserem Umfeld, natürlich auch vor allem in unserer Familie. Okay, dann sehen wir eine ganz große finanzielle Not. Aber jetzt möchte ich auf eine andere Geschichte gehen. Und da sehen wir eine ganz persönliche Not. Die Geschichte handelt von der Tsunamitin. Wir wissen nicht ihren Namen, aber es war eine ganz treue und geistliche Frau. Die sah, dass dieser Prophet immer da hin und her reiste und natürlich auch oft müde war, nicht wusste, wo er unterkommen konnte. Dann hat sie mit ihrem Mann geredet und sie haben ihm ein Zimmer aufs Dach gebaut und jedes Mal, wenn der Elisa da vorbeiging, konnte er da übernachten. Und irgendwann, ja, der Elisa war so begeistert von dieser Frau, von der Liebe, von dieser Hingabe. Dann geschieht Folgendes, Vers 11. Es begab sich nun eines Tages, dass er hineinkam und sich in der Dachstube verfügte und darin schlief. Dann sprach er zu seinem Burschen Gehasi, rufe diese Tsunamitin. Da rief er sie und sie trat vor ihn hin. Und er sprach zu ihm, sage ihr doch, siehe, du hast unsertwegen so viel Sorge gehabt. Was kann ich für dich tun? Hast du etwas, weswegen ich mit dem König oder mit dem Feldhauptmann für dich reden sollte? Sie sprach, ich wohne ja mitten unter meinem Volk, also total zufrieden. Er sprach, was könnte man für sie tun? Gehasi sprach, ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Da sagte er, Elisa, rufe sie. Und als er sie rief, trat sie unter die Tür. Und er sprach, um diese bestimmte Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn herzen. Sie sprach, ach mein Herr, ach nein mein Herr, du Mann Gottes, spotte deiner Magd nicht. Aber das Weib empfing und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit im nächsten Jahr, wie Elisa es verheißen hatte. Hier sehen wir zwei Eigenschaften von Elisa. Erstens mal die Dankbarkeit. Da war eine Frau, die ihm jedes Mal, wenn er vorbeiging, aufnahm. Natürlich konnte er da schlafen, höchstwahrscheinlich konnte er auch was Gutes essen, ausruhen. Die Frau sorgte für ihn. Wie kann ich ihr irgendetwas Gutes tun? Gerade die Dankbarkeit, das sollte doch charakteristisch für jeden Christen sein. Mindestens das, wenn wir irgendetwas Gutes empfangen haben, dass wir dem etwas geben oder irgendwie helfen oder mindestens für ihn beten oder ihm das auch sagen. Dankbarkeit. Elisa war so einer. Er war sensibel auf dieser Hinsicht. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Wie kann ich dieser Frau helfen? Sie sagt, ja, na, ich lebe unter meinem Volk, ist alles okay, aber sie hat keine Kinder. Ihr Mann ist alt. Sie kann gar keine mehr bekommen. Oder sie oder er, nicht mehr möglich. Wer weiß. Ja, hier sehen wir diese Eigenschaft von Elisa. Für eine Frau, für uns Männer, dass man vielleicht kein Kind bekommt, ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber bei Frauen, da ist das oft ein ganz großes Problem. Ich habe da etliche kennengelernt, mit denen wir zu tun hatten. Und dann habe ich sie nur beobachtet, wenn ein neues Kind zur Welt kam in der Gemeinde und sie sieht das in den Armen der frisch gebackenen Mutter und du siehst die Augen, die Traurigkeit im Gesicht. Ich kann das nicht. Bei mir passiert das nicht. Ja, Elisa war sensibel für dieses persönliche Problem. Aber jetzt kommt noch etwas Schlimmeres. Die größte Not, die es überhaupt geben kann, mit dieser Geschichte geht ja weiter, wir können nicht alles lesen, aber dieser Junge wuchs und irgendwann ging er mal aufs Feld mit seinem Vater und da bekommt er wahrscheinlich einen Hitzschlag und er stirbt. Sie bringen ihn zur Mutter und dann stirbt er in den Armen der Mutter. Und wie muss die Seele dieser Mutter zerrissen gewesen sein, als sie spürte, dass das Herz des Kindes nicht mehr schlug? Das muss brutal gewesen sein. Das können wir uns nie richtig vorstellen. Außer wir haben es selber erlebt. Ich war schon mit vielen solchen Geschwistern in Kontakt, die Kinder verloren haben. Das heißt durch Unfall, durch Krankheit oder dieser spontane Tod und so weiter. Das ist so, das zerreißt einen. Nur zuzuschauen, das mitzuerleben. Aber wenn das noch einem selber betrifft. Diese Frau lässt den Jungen auf dem Bett von dem Propheten und geht ihn suchen, der war auf dem Berg Karmel. Da sehen wir eben diese große Not. Aber jetzt sehen wir in diesen drei Begebenheiten, wie sensibel dieser Elisa war. Erstens, sensibel gegenüber diesem materiellen Verlust von dieser Witwe. Wir gehen zurück zu der Geschichte von dieser armen Frau, die im Begriff war, wenigstens für etliche Jahre ihre Kinder zu verlieren. Und so wie es in Israel damals aussah, hätte sie wahrscheinlich diese Kinder nicht wieder zurückbekommen. Es war ja so ein Abfall vom Glauben. Da lief ja nichts mehr richtig. Nach Elias oder nach dem, was Gott zu Elias sagt, waren nur noch 7000 übrig geblieben, die nicht ihre Knie vor Baal gebeugt hatten. Und das ist ja gerade in einer Gesellschaft, wo Gott auf Seite gestellt wird, dann geschieht gerade das Gegenteil. Dann ist man unsensibel. Dann geht man über Leichen, wenn es sein muss. Und das ist unsere Gesellschaft heutzutage, wenn wir das so sehen. Ja? Aber er war ein sensibler Mann gegenüber diesem materiellen Verlust. Außerdem, das war sehr ernst. Ja? Aber es war ein Mann, der in der Gegenwart Gottes lebte. So stellt er sich selber vor im Kapitel 3, Vers 14. So wahr der Herr der Herrscharen lebt, vor dessen Angesicht ich stehe. Und dieses Wort stehe erscheint so 1100 Mal im Alten Testament und bedeutet an einem Ort sein, aber wachsen darin. Er wuchs in der Abhängigkeit, in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Ein Mann voll Geistes. Ja, wir haben es ja gesehen. Eine der Eigenschaften ist, dass er geistlich wächst. Und das war dieser Elisa. Und deswegen war er sensibel für die Not von anderen. Wir können dies auch von der anderen Seite aus beleuchten. Sind wir solche, auf die andere Leute zukommen, wenn sie ein Problem haben? Wenn sie in Not sind? Wenn sie Schwierigkeiten durchgehen? Ich kann zu dieser Person gehen. Ich gehe mal zu diesem Mann, vielleicht kann er mir nicht gerade helfen, aber auf jeden Fall mal abladen, zusammen weinen, zusammen beten. Kann das bei uns geschehen? Wer ist unser Mann Gottes? Der Höchste, den es gibt, natürlich unser Herr Jesus. Und was steht von ihm? Das haben wir gerade in Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Und dann kommt die Aufforderung. Lasset uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also Jesus, erwartet von uns, dass wir mit unserem Leid, mit unserer Not, mit unseren Schwierigkeiten zu ihm kommen. Er erwartet da, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, ich will euch erquicken, kommt! Und oft tragen wir da mit unserem riesigen Rucksack von Problemen und bringen ihn nicht den Herrn. Oder lassen ihn nicht dann beim Herrn. Gehen wir von der Gegenwart des Herrn weg und Rucksack wieder auf die Schulter. Ja? Und dann laufen wir gedrückt und gebückt und kaputt durchs Leben. Aber hier sehen wir ein Vorbild. Der Herr Jesus, der hat ja gesagt, ihr sollt meinen Fußstapfen folgen. Und wenn wir in seine Gegenwart immer unsere Not, unser Leid abladen dürfen, können, sollen, dann sollten das andere auch bei uns. Gerade das ist ja das, was Liebe zum Nächsten eigentlich bedeutet. Dazu sind wir eigentlich berufen. Wie reagiert ein Mann voll Geistes gegenüber Not bei anderen? Was macht er? Leider gibt es viele, und ich würde fast sagen, die meisten Christen, sie sind so wie der Priester und der Levit, die bei diesem Mann, der unter den Räubern gefallen war, in dem Gleichnis Jesu, auf dem Weg nach Jericho, einfach vorbeigegangen sind. Schauen mal einen ganz nach anderer Seite. Der Mann, dieser Arme, der da am Sterben war, der im Staub lag, verletzt und ja, jammerte und um Hilfe schrie, oh ja, ich will nicht hören, ich will nicht sehen und einfach vorbeilaufen. Und sie hatten sicher gute religiöse und vielleicht auch soziale Motive, um diesem Mann nicht zu helfen. Der Samariter half, ja, der Ausländer half. Aber ist wirklich ganz komisch, ja? Elisa hatte nicht selber die Mittel, um zu helfen, aber er kannte jemand, der helfen konnte. Und deswegen kann er dieser Witwe helfen. Er war nicht dieser Mann, der unnahbar war. Ja, er war ja der große Prophet, der bekannte Prophet in ganz Israel. Jeder wusste, wer Elisa war, was er schon gemacht hatte. Aber er war nicht da unnahbar, ja? Nein, er muss, red mal erst mit meinem Sekretär und dann tun wir mal einen Termin abmachen für 2027, ja? Nein, ein sensibler Mann lässt mal die Sache stehen. Ach ja, aber jetzt habe ich einen Unterbruch und so. Aber da ist eine Not, wir müssen jetzt handeln. Und das war zu einer war dieser Elisa. Oft wissen wir nicht, wie wir in rechter Weise helfen können. Aber Gott ist ja Spezialist, gerade mit dem, was wir nicht können, zu helfen. Mit dem, was nichts ist, etwas Großes zu machen. Es gibt so viele Beispiele in der Schrift. Was hat der Mose in seiner Hand? Nur ein trockener Stab. Aber den hat er zu Füßen Gottes, zu Füßen des Herrn gelegt. Und das wurde der Stab Gottes, mit dem da die Zeichen geschahen, die Plagen, das Meer geöffnet wurde und wie viel anderes mehr. Der Junge mit seinen 5 Broten und 2 Fischen, war nichts gegenüber die 5000 Männer und dazu noch Frauen und Kinder, vielleicht 15.000 Menschen. 5 Brote in der Hand des Herrn. Wunder. Wie viel hatte David in seiner Hand? Ein Stein hat gereicht, um den Riesen runterzuhauen. Liebe Geschwister, alle haben wir etwas und wahrscheinlich nur was Kleines. Und da kommt jemand auf uns zu oder wir sehen die Not. Ja, aber was? Ich weiß ja gar nicht, was ich dem sagen soll. Oder der, oder wie kann ich da helfen? Ich kann nicht, ich weiß nicht. Aber wir haben einen, der kann und weiß. Wir müssen nur bereit sein, diese Person zu unserem Herrn zu führen. Mitleid zu zeigen. Was hatte Gideon? Nur 300 Soldaten gegenüber 135.000 Feinde. Und diese Soldaten hatten nicht mal ihr Schwert jetzt in der Hand. Sie hatten nur Fackeln und einen Tontopf, den sie zerschlagen haben. Und die Feinde haben sich dann gegenseitig umgebracht. Was musste die Frau zugeben? Ich habe nichts als ein Krug mit Öl. Ja, manchmal will uns Gott dahin führen, wo wir sagen, Herr, hier ist nichts mehr. Nichts, aber du bist alles. Und da greift der Herr ein. Nahum 1, Vers 7 heißt es, gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not und erkennt die, welche auf ihn vertrauen. Ja, das dürfen wir selber erfahren, für uns persönlich in Anspruch nehmen, aber dann auch weitergeben, sensibel sein. Elisa antwortet, nachdem die Frau das geantwortet hat, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schuld. Du aber und deine Söhne möget von dem übrigen leben. Also diese Ölmenge würde ausreichen, um die Schuld zu zahlen und dann sogar noch davon zu leben. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Also er war sensibel bei diesem materiellen Verlust. Und oft haben wir Geschwister neben uns und wir sehen ihre Not. Und wir gehen schön wie der Levit und der Priester da dran vorbei. Wir sind ja so religiös. Ja, wir wollen uns ja nicht die Hände schmutzig machen. Ja? Sensibel bei persönlicher Not. Ja, jetzt kommen wir wieder zur Tsunamitin. Denken, die konnte keine Kinder bekommen. Und wie doch dieser Mann Gottes da persönlich drauf eingeht. Damals bedeutete es, wenn eine Frau keine Kinder bekommen konnte, ach, das ist eine Strafe Gottes. Die wurde in der Gesellschaft, in der israelitischen Gesellschaft damals, ja, verachtet. Die musste sehr Schweres durchmachen. Und ja, die ganze Gesellschaft, irgendetwas muss sie falsch gemacht haben, ja. Aber dieser Mann, voll Geistes, der ist sensibel. Für solche Leute, die von der Gesellschaft ausgeschlossen sind, wie gehen wir mit Ausländern um? In der Schweiz habe ich gesehen, es gibt ja so viele. Und ja, ich bin einer und ja, wahrscheinlich viele unter uns. Ja, Kranke, solche, die in Sünde gefallen sind. Oh, hast du gesehen, was der gemacht hat? Oh, ich habe schon kommen sehen. Ja, wir sind so sensibel. Ja, bin richtig stolz auf mich. Ja, zum Beispiel in unserer Gemeinde hat sich eine Gruppe Jugendliche zusammengetan und die gehen die älteren Geschwister aus unserer Gemeinde, die allein leben, besuchen. Wisst ihr, was es für diese älteren Geschwister bedeutet, dass ein paar Jugendliche bei ihnen auftauchen, mit ihnen Kaffee am Nachmittag zusammen trinken? Das ist der schönste Tag im Monat. Hier gegenüber, ich weiß nicht, wie viele da sind, die vielleicht einmal im Jahr oder weiß nicht, mal jemand zu Besuch bekommen. Gerade gegenüber. Also wir müssen gar nicht groß überlegen, wo der Nächste ist, dem ich meine Liebe zeigen kann und so weiter. Ja? Vers 26. Okay, da kommt diese Frau. Ja, und er nähert sich zum Elisa und seinem Knecht. Vers 26 lesen wir, sagte Elisa, nun laufe zum Knecht, laufe ihr doch entgegen und sprich zu ihr, geht es dir wohl, geht es deinem Manne wohl? Sie sprach, jawohl. Das war doch eine Lüge, oder? Das Kind war gestorben. Ja? Geht alles, ist alles okay? Ja, okay. Andere Übersetzungen sagen, gut, ist mir auch mal passiert, ja, eigentlich öfters. Ich bin da, weißt du, typisch Mann, ja? Da gehe ich auf eine Person zu und ich merke, irgendetwas ist nicht in Ordnung mit dieser Person. Das war ein Mann übrigens. Hab gemerkt, irgendwas war nicht in Ordnung und sagt, du, wie geht's dir? Gut. Okay. Hat er gut gesagt, oder? Und wie wir dann auf dem Weg nach Hause waren, sagt meine Frau zu mir, hast du diese Person gesehen? Der geht sicher schlecht. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, aber ich hab ihn gefragt und er hat mir gesagt, es geht ihm gut. Typisch Mann. Als ich nach Hause kam, habe ich ihn angerufen. 3 Stunden hat der Mann am Telefon geheult. Natürlich ging es ihm ganz miserabel schlecht. Und wenn deine Frau, ja, die Hälfte von uns mindestens ist ja verheiratet, ja, wenn du mal zu deiner Frau kommst und siehst, ihr Gesicht ist irgendwie anders und fragst, du, ist was los? Nein. Also wenn sie so antwortet, dann ist ganz sicher was los. Dann musst du natürlich ganz sensibel fragen, ja, ist es etwas, was sie vielleicht ich verbockt haben könnte, ja? Oder ist es sonst was mit den Kindern gewesen? Oder fang mal an zu fragen und irgendwann kommst du dann raus. Ja? Vielleicht ist es nicht gerade das, was du erwartet hast, aber okay, du hast ja gefragt. Sensibel. Haben wir einen Blick dafür, für die Not der anderen? Vers 27. Als sie aber zu dem Mann Gottes kam, umfasste sie seine Füße. Da machte sich Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach, schaut mal diesen Satz, gefällt mir so. Lass sie, denn ihre Seele ist betrübt und der Herr hat es mir verborgen und nicht kundgetan. Oft wissen wir nicht, und wir sind ja keine Propheten, ja. Also dem Propheten Elisa konnte Gott vieles zeigen. Aber wir haben den Heiligen Geist. Und wenn wir die Fülle des Geistes haben, kann uns Gott Sachen aufzeigen oder wenigstens genau diesen Blick, den der Prophet hatte, gegenüber dem, den Gehasi nicht hatte. Irgendetwas hat sie auf der Seele. Ich spüre das. Man merkt es ihr Gesicht an. Und dann geht es weiter. Sie sprach, habe ich denn, 28, ich denn von meinem Herrn einen Sohn erbetet? Sagte ich nicht, du solltest meiner nicht spotten? Okay, da hat sie indirekt gesagt, also ich habe meinen Sohn verloren. Und da schickt Elisa seinen Diener mit dem Stab hin, soll ihn auf den Stab auf das Kind legen. Aber dann seht ihr jetzt den Unterschied zwischen Gehasi und Elisa. Was macht die Frau? Zu wem geht sie und bei wem bleibt sie? Und von wem erwartet sie die Hilfe? Von Gehasi? Der wollte sie ja wegschicken. Ja? 30. Aber die Mutter des Knaben sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf und folgte ihr. Er ging mit ihr zum Totenhaus. Er ging zu einer Beerdigung, würde man sagen. Ja. Merken wir Sensibilität? Nein, zur Beerdigung gehe ich nicht. Nein, ich weiß ja nicht, was ich der Person sagen soll. Du musst gar nichts sagen. Gib eine feste Umarmung und bet für diese Person. Die wird nie vergessen, dass du in dem Moment bei ihr warst. Aber eben, es muss eine Person sein, die sensibel ist. Und das ist eine, die voll Geistes ist. Sensibel bei dem größten Verlust. Das sehen wir gerade bei diesem Elisa. Er greift da ein, er bringt sich ein. Dieser Schmerz der Frau, der muss brutal gewesen sein. Und wir kennen, wie die Geschichte ausging. Elisa konnte diesen Knaben zum Leben erwecken. Aber jetzt möchte ich da eine Anwendung für uns bringen. Erstens, Sensibilität anwenden. Bei der ersten Geschichte war ja der Mann gestorben. Bei der Tsunamitin gab es einen Mann, aber überall, wo die Tsunamitin erscheint, sind etliche Geschichten, aber dieser Mann, der ist eine Randfigur, absolute Randfigur. Geistlich, wie das leider oft in Ehen ist, ja, die Frau hat da das geht geistlich voran. Ja. Liebe Geschwister, das müssten wir sein. Ja. Wir sind die Verantwortlichen, was geistlich ist. Das ist das Haupt, in der Ehe zu sein, in der Familie. Einmal wird Gott Rechenschaft von uns fordern, was unser Leben persönlich war, aber auch, wie es unserer Frau ging und unseren Kindern. Wie wir sie näher zum Herrn geführt haben oder eben nicht. Welche Verantwortung wir da übernommen haben. Die Tsunamitin hatte das nicht. War eine Randfigur, dieser Mann. Und als sie dann noch zu Elisa kommt, war ja dieser Gehasi, er will sie wegstoßen. Bringt euch das nicht irgendeine andere Geschichte in den Kopf? Bei mir war es automatisch. Es gab auch Männer, die Frauen weggestoßen haben. Wer war das? Die Jünger. Die Frauen kamen mit den Kindern und wollten, dass der Herr sie segnet. Und die Jünger schickten sie weg, wollten sie wegstoßen. Ja? Und es ist so gewaltig, was wir da vom Herrn lesen. Er war unwillig. Er war richtig bös. Du lasst sie zu mir kommen und werdet ihnen nicht. Denn solche ist das Reich Gottes. Er herzte sie. Er segnete sie. Ach, so herrlich, so ein schönes Bild. Jesus, ganz sensibel. Sind wir das? Mit Kindern, mit Frauen, mit uns und Frauen. Ja? Dieser Gehasi war es nicht. Der Mann von der Tsunamitin auch nicht, der andere war gestorben. Aber Elisa war es. Lass sie, denn ihre Seele ist betrübt. Das ist geistliches Unterscheidungsvermögen. Er sah ja, wo das Problem war. Und ich habe mich gefragt, wie es da mit unserer geistlichen Sensibilität aussieht. Es gibt so viele Menschen, die mit Trauma, mit Schwierigkeiten, mit unlösbaren Problemen, mit Eheproblemen, mit Problemen mit den Kindern in der Arbeit und so weiter, um uns her sind. Und wir schauen nur, was uns angeht. Ja? Mein Hobby, meine Arbeit, meine Gesundheit, meine Zeit. Ja, besonders Zeit, ja. Ja, weil wenn man sich da irgendwie mit einbringen will, das kostet Zeit. Ja? Und noch vieles andere mehr. Aber eben, wir wollen mal sehen, Hindernisse für Sensibilität. Wieso sind wir oft nicht sensibel? Wieso? Es gibt etliche Hindernisse. Im Fall der Tsunamitin wollte sie ihr Herz vor dem Propheten öffnen. Sie erkannte, er ist der Einzige, der mir in dieser Situation helfen kann. Sie konnte nicht auf ihren Mann zählen, sie konnte nicht auf Gehasi schauen. Die hatten keinen Blick dafür. Wieso? Der Ehemann, der war mit seinem Feld beschäftigt. Ah ja, mein Job, meine Arbeit, meine Kameraden. Ja, und wir essen da noch auf dem Feld nach der Ernte oder so, ja. Kannst du mir so richtig vorstellen. Und die Frau sitzt alleine zu Hause mit einem toten Kind in den Armen. Und der Mann, der genießt das Leben oder geht seinen Interessen nach. Liebe Männer, verheiratete Männer oder diesmal werden wollen, aufgepasst. Die erste Priorität, der erste Dienst, den wir haben, ist unsere Familie, unsere Ehe. Ja? Die darf nicht zu kurz kommen. Natürlich können wir mal eine Radtour mit unseren Freunden machen, mal ein Fußballspiel machen, aber wenn das jede Woche mal dreimal in der Woche ist und die Frau immer alleine zu Hause sitzt, also, da stimmt absolut etwas nicht. Da ist was falsch. Der Herr hat uns diese Frau gegeben, ja? Wir müssen für sie sorgen. Bei Gehasi noch viel schlimmer. Ja, nein, weg damit. Ja, die braucht man nicht, ja? Die stört nur. Er hatte keinen Blick für diese leidende Person. Und was war bei ihm Problem? Wenn wir die Geschichte von Gehasi weiter studieren, in denselben Kapitel. Ganz interessant. Stolz, ehrsüchtig und geldsüchtig. Ich und nochmal ich. Er ging ja diesem Naaman nach und hat da Kleider bestellt und Geld, ja? Und dann hat er den Aussatz von Naaman bekommen. Also, wo liegt das Problem, wenn wir nicht sensibel sind? Stolz, Ich-Bezogenheit, Materialismus und so weiter, ja? Und vor allem keine Nähe zu Gott. Das war ja das Problem. Als ich da so über diesen Mann nachdachte, über diesen Elisa, kam ja ein anderer Leiter vom Volk Israel in den Sinn, der genau das Gegenteil war von Elisa. Ein Religiöser. Er war der hohe Priester in Israel. Er war Richter in Israel. Also das höchste Haupt, religiös und politisch, war Eli. Der hohe Priester Eli. Aber da kommt diese Hanna. Wir kennen ja die Geschichte von Hanna, ja? 1. Samuel 1. Sie konnte keine Kinder bekommen. In der Familie wurde sie immer wieder von dieser Penina da so richtig zur Schnecke gemacht. Ja, ich habe Kinder, du keine. Hahaha. Ja? In der Gesellschaft haben wir ja schon gesehen, also die wurde sicher verachtet. Ach ja, du musst irgendwas am Stecken haben, weil Gott dir diese Strafe schickt, weil du keine Kinder bekommen kannst. Und dann geht sie noch in den Tempel, fängt an zu beten. Und dieser Eli, geistlicher Führer des Volkes, ja, geh hinweg, du Besoffene, ja. Tu mal erstmal deinen Rausch ausschlafen und dann kannst du kommen. Überhaupt kein Durchblick. Aber wieso nicht? Er nahm die Sünde bei sich und bei seinen Söhnen nicht ernst. Er lebt in Saus und Braus, war dick geworden vom vielen Fressen. Und ich sage das ganz, ganz absichtlich. Er sah, wie seine Kinder dem Volk das Essen stahlen, das Opfer von Gott stahlen. Macht überhaupt nichts. Ja, wenn wir Sünde in unserem Leben Raum lassen, dann können wir nicht sensibel sein gegenüber der Not der anderen. Weil wir trennen uns ja nur noch um uns selber. Und da sehen wir gerade so einen geistlichen Führer. Katastrophe. Eben Gott sucht nach solchen Menschen, denen er seine Last, die Last von anderen, auf die Schulter legen kann. Du, der wird dafür sorgen. Der wird mit dieser Person beten. Er wird sie begleiten, auch wenn er jetzt nicht konkret helfen kann. Ich kann ja nicht, ich weiß nicht, ich habe nicht. Oh, Gott hat alles. Aber er gebraucht uns als Werkzeuge. Erinnert ihr euch, Lazarus? Der von den Toten von Jesus auferweckt wurde. Jesus ging hin und bringt ihn zum Leben. Also das, was die Menschen damals nicht machen konnten, das hat Jesus gemacht. Aber was hat er dann gesagt? Bindet ihn los. Lazarus stand da ganz eingewickelt in den Leichentücher. Ja? Das Einzige, was er machen konnte. Konnte nicht mehr schauen, wo er hin hoppelte. Ja? Bindet ihn los. Das mussten die Menschen machen. Also das, was nur Gott machen kann, das macht Gott. Da musst du da nicht für sorgen. Aber das andere, das Losbinden, damit er frei gehen kann. Das ist unsere Aufgabe. Sind wir dazu bereit? Lassen wir uns diese Last auflegen. Erinnerst du dich jetzt an irgendjemand, der vielleicht vom Weg abgekommen ist, den du vielleicht heute noch besuchen könntest oder was schreiben? Du, ich komme bei dir morgen vorbei, ich hole dich ab. Ich bringe dich in die Zionshalle. Oder ich gehe dich besuchen oder was es auch sein mag. Ja? Komm, wir gehen mal einfach mal zusammen laufen und reden und Kaffee trinken oder was es auch sein mag. Dieser Elisa hatte ein Eifer für die Heiligkeit Gottes. Und das war gerade das Gegenteil von Eli. Beides geistliche Leiter in Israel. Aber seht ihr den Unterschied? Der eine hat überhaupt keinen Blick dafür gehabt. Der andere ja. Der sah da die Not auf dem Herzen dieser Frau. Sensibilität in der Ehe. Deswegen habt ihr schon geahnt, wo es hingeht. Ja? Hier gibt es natürlich etliche Ledige. Aber vielleicht wollt ihr mal heiraten. Ja? Dann könnt ihr das mal schon darüber nachdenken, wie man dann sein sollte. Eine ganz besondere Anwendung möchte ich eben da auf diesem Gebiet machen, weil wir haben da eben drei Geschichten, die mit Frauen zu tun haben und eben diesen Elisa. Höchstwahrscheinlich war Elisa ledig, also war nicht verheiratet. Aber wir sehen, wie er gerade gegenüber solchen notbedürftigen Frauen handelte. Und was erwartet Gott von jedem Ehemann? Welche Rolle in der Ehe? Was ist unsere Hauptaufgabe in der Ehe? Ich glaube, wir wissen das alles, oder? Ihr Männer, liebet eure Frauen. Ja? Und der Apostel Paulus wiederholt es, gerade in den Kontext von Seid voll Geistes, wiederholt er es 4-5 Mal. Und ihr sollt eure Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Oh, das ist aber sehr, sehr kompliziert. Wenn wir eine Umfrage machen würden, was ist Liebe? Fragen einfach da draußen auf der Straße. Den ersten Mann, den du da über den Weg läufst. Frag ihn mal, was ist für dich Liebe? Ja, das könnte eine Emotion, ein Gefühl und nicht wenige, vielleicht sogar die meisten würden sagen Sex. Wir sind in dieser Gesellschaft, die so denkt. Und Liebe, biblisch gesehen, Liebe bedeutet, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hingab. Ja? Das ist Liebe, diese Agape-Liebe. Ja? Ist bereit hinzugeben, auch wenn nichts zurückkommt. Deswegen, es kann doch nicht sein, dass Männer ihre Frauen ja direkt so unter Druck setzen. Du musst mir jetzt untertan sein. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Das wird gerade das Gegenteil bewirken. Aber wenn du mit Sensibilität, mit Liebe ihr immer begegnest, sie hochschätzt, es ihr sagst, sie immer wieder lobst und mit ihr schöne Sachen unternimmst und einfach die beste Freundin in deinem Leben ist, du, die hat dann generell kein Problem haben, sich unterzuordnen. Aber wenn wir da mit Peitschenhieben das durchsetzen müssen, das stimmt überhaupt nichts bei uns, ja? Muss nicht die Schuld auf die Frau abschieben. 1. Petrus 3, Vers 7 wird ja der Mann aufgefordert, seine Frau zu verstehen und zu ehren. Und ihr Männer, wohnet mit Vernunft bei dem weiblichen Teil als den Schwächeren und erweist ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind und damit eure Gebete nicht gehindert werden. Wieso gibt's kein geistliches Wachstum oft unter Männern? Weil sie eben das nicht ausleben. In der Ehe. Ich habe da gerade so ein Beispiel. Ich wollte eigentlich einen Backstein holen, aber ich habe keinen gefunden. Okay, diese Tonvase, die ist was Ähnliches. Wie geht man mit so einem Tonding da um? Ja, also, ja, ich will es jetzt nicht hier aufs Pult donnern, weil sonst gibt es eine Macke. Aber ja, nicht gerade zärtlich. Aber wie hältst du so ein Glas? Drei Finger, nicht wahr? Das ist sensibel. Das ist 1. Petrus. Ja? So müssen wir mit unseren Frauen umgehen. Nicht so. Ja? Bam. So. Ja? Das ist das, was die Bibel sagt. Und wenn wir so handeln, dann werden sie sich auch unterordnen. Also, um einfach zum Schluss zu kommen. Wenn oder wer in der Fülle des Geistes lebt, wird eine Quelle des Wassers, die so richtig erfrischt für seinen Kontext. Und das fängt in der Ehe, das fängt in der Familie, mit den Kindern, mit den Eltern. Das fängt da an. Ja? Und dann kommen Leute auf dich zu, dann suchen sie den Rat. Vielleicht hast du nicht gleich eine Antwort, aber du kannst ihn oder sie zu Jesus führen. Und dann gibt es die richtige Antwort. Deshalb, wer fällt dir jetzt ein? Für wen könntest du jetzt eine Hilfe sein? Sensibilität zeigen, ausleben. Wo könntest du irgendwie einen Rat geben? Mit jemand beten? Ja, nicht viel mehr. Manchmal brauchst du nur das Ohr, nicht mehr als das. Ah, ich konnte mich so richtig ausheulen. Ich konnte meine Last mit jemand teilen. Wenn ich dieses Pult hier ein paar Schritte tragen sollte, vielleicht schaffe ich es, ein paar Meter. Aber sicher nicht bis zum Ausgang. Aber wenn jetzt Stefan, zwei Stefan haben wir heute, ja, viel zu viel, zwei Stefan zusammenkommen, dann können wir das bis zum Grill hintragen, ja. Das Gewicht ist genau dasselbe. Aber das Teil, was ich trage, nur noch die Hälfte. Vielleicht können wir die Not des anderen nicht wegnehmen. Wir sind keine Elisa und können kein Toten zum Leben erwecken, ja. Aber wir können viele, die sich tot fühlen, die am Boden zerschmettert sind. Wir können mit ihnen die Last tragen. Sind wir bereit, ein barmherziger Samariter zu sein? Was bedeutete es für den barmherzigen Samariter? Er musste seine Reise unterbrechen. Er brachte sich eventuell in Gefahr. Diese Diebe, die waren ja irgendwo da. Vielleicht war er der Nächste. Er kniete sich in den Staub nieder. Er lud diesen verletzten Mann mit seinen offenen Wunden. Seine Kleider wurden beschmutzt. Lud ihn auf sein Tier. Es ging jetzt viel langsamer den Weg. Um viel mehr Zeit und noch Geld. Ah ja, bei uns in Argentinien sagt man, dass viele so eine Mäusefalle in der Hosentasche haben. Gespannte natürlich, ja. Also es geht nie in die Hosentasche rein. Nein, alles andere, nur nicht, wenn es ans Geld geht. Wisst ihr, ein sensibler Mann, der ist auf allen Bereichen sensibel. Und dadurch zeigt er, dass er die Fülle des Geistes hat. Jetzt hast du vielleicht jemand in Gedanken. Mach das heute. Fang heute damit an. Wenn es nicht dein Alltag ist, ja, das zeigt, dass Gott in dir wirkt und durch dich wirken kann. Und da wirst du erstaunt sein, was herrliche Sachen Gott wirkt. Wie er Menschen heilt. Durch unser Helfen. Ja? Er macht es, aber er gebraucht Menschen dazu. Möge jeder Einzelne von uns so einer sein. So eine Elisa. Er sah die Not und handelte. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Und wenn wir diese Person, diesen Elisa sehen, voll Geistes, aber gerade gegenüber auch andere Männer, die gerade das Gegenteil waren, was Sensibilität gegenüber Menschen, Frauen, ihre Umgebung war. Ja, vielleicht sehen wir uns da irgendwo wieder gespiegelt. Herr, wir möchten darin wachsen, zunehmen, dass wir einen Blick haben für die Not der Welt, die um uns ist. Unsere Arbeitskollegen, die gehen ja, wenn sie nicht gläubig sind, in die Verdammnis, ewige Verdammnis. Herr, dass uns das schmerzt, dass wir da eine Last aufs Herz bekommen. Mitleid haben, mitleiden, mit der Not anderer. Und ganz zu schweigen, wenn das bei uns zu Hause ist. Hilf uns dabei. Aus Natur generell sind wir sehr hart, wie dieser Tontopf. Aber wir wollen weich sein. Das Herz, das Jesus hatte, bekommen. Diesen Blick, den Elisa hatte, haben. Öffne uns den Blick für die Not dieser Welt, für die Not unserer Geschwister, für die Not unserer Familie. Herr, vielleicht ist die Not ganz nah bei uns. Und wir laufen wie der Priester und der Levit einfach vorbei. Vergib uns. Dank sei dir, dass wir wieder neu anfangen dürfen. Mit deiner Hilfe, Herr. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Stefan Beize sprach anlässlich des Männertags zum Hauptthema »Ein Mann voll Geistes« in einem zweiten Teil zu Ihnen zum Thema »Ein Mann voll Geistes ist sensibel«. Möchten Sie die anderen Botschaften dieser Predigtserie ebenfalls hören? Sie können bei uns einzeln als übliche CDs oder alle zusammen auf einer MP3-CD bestellt werden. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung habe ich noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltung des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.
auch in Schwachheit die Kraft, treu zu sein. In allen Zweifeln den Glauben dir rein. Schenk mir dein Licht, Herr, wo mein Weg vergeht. Und selbst im Dunkel ein Lied, das dich ehrt. Mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Lass alle sehen, dass du mich erfüllst. Lehr mich zu lieben, dass jeder dich sieht. Jesus, mein Herr, dies ist mein Gebet. Jesus, mein Herr, dies ist mein Gebet.